Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
1981 veröffentlichten Motorhead mit No Sleep Till Hammersmith ihr erstes Live-Album. Und die zweite Bundesliga wurde eingleisig. Der VfL war damals mit dabei. 45 Jahre später werden Fans im Rahmen des Aufstiegs wohl auch wenig geschlafen haben. Welche Chancen der Verein in der kommenden Saison hat, das und mehr bespricht Tim mit Malte von der neuen Osnabrücker Zeitung. Viel Spaß beim Hören.
Moin, es ist Donnerstag, der 16. Juli. Wir befinden uns mitten in der Sommerpause und ihr hört Millerton Meets mit dem VfL Osnabrück. Und falls ihr euch jetzt fragt, Moment mal, wo ist denn Yannicks Stimme? Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist gar nicht Yannick, der hier gerade aufzeichnet. Das ist nämlich Tim. Hallo, moin, ich bin Tim aus der Redaktion und ich darf heute Millerton Meets zum VfL Osnabrück aufzeichnen. Und das hat auch einen Grund, warum ich das mache, weil ich mich letzte Saison ganz rein zufällig, weil da ein Trainer ist, den ich ganz gut kenne, an der Seitenlinie ist, ganz rein zufällig, habe ich mich viel mit dem VfL Osnabrück befasst. Genau, habe dann auch schon frühzeitig mich gemeldet und gesagt, das würde ich gerne führen, das Gespräch, weil ich da einfach Lust drauf habe, weil ich auch mich gerne mit jemandem unterhalten möchte, mit der sozusagen die Insicht noch ein bisschen besser hat, viel, viel besser, nicht ein bisschen besser, sondern viel, viel besser als ich. Und deswegen haben wir uns Malte von der neuen Osnabrücker Zeitung eingeladen. Moin Malte.
Moin, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du so spontan ja auch ein bisschen zugesagt hast. Du warst schon mal bei uns zu Gast im VDS-Format, im Vor-dem-Spiel-Gespräch, bei einem Spiel, was für uns sehr, sehr besonders gewesen ist, nämlich das Aufstiegsspiel damals 2024. Da warst du zu Gast, da haben wir mit dir schon gesprochen. Da Osnabrück und der FC St. Pauli nun aber schon länger nicht mehr in einer Liga spielten, jetzt aber wieder spielen, stell dich doch bitte noch einmal kurz vor mit unseren drei Fragen. Wer bist du? Wie bist du zum VfL Osnabrück gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, genau. Also ich bin Malte Artmeier, ich bin Reporter bei der neuen Osnabrücker Zeitung, heißt ich bin Teil der Sportredaktion in unserem Verlag und bin einer von vier VfL-Reportern sozusagen. Heißt, ich, um dann die dritte Frage schon vor, beziehungsweise die Antwort auf die dritte Frage schon vorzuziehen, ich beschäftige mich im Grunde täglich mit dem VfL, weil das ja nun mal mein Berichterstattungsgegenstand ist sozusagen, zu 80-90% meiner Arbeitszeit. Ja, und wie das im Sportjournalismus so ist, bleibt es natürlich dann irgendwie auch nicht beim rein beruflichen Interesse, sondern man jetzt auch an freien Tagen, sage ich mal, bin ich rund um die Uhr dabei und begleite das Ganze, beobachte das Ganze. Und ja, der VfL ist nicht mein Herzensverein, muss ich sagen. Also Oha. Nicht mein ursprünglicher Herzensverein, weil ich...
Jetzt graben wir tiefer, sehr gut.
Von Haus aus bin ich Schalker, muss ich sagen. Also auf familiäre Gründe und dann da so reingewachsen, aber trotzdem schon lange halt mit dem VfL verbunden. Also ich komme hier aus der Region und war als Kind auch mal Jugendspieler beim VfL für eine kurze Zeit und dann bin ich so in die Sportredaktion irgendwie reingewachsen und ja, trotzdem schon lange halt, wie gesagt, mit dem VfL verbunden.
Mhm. Was hast du gespielt früher, Position?
Ich war Stürmer. Aha. Beim VfL wurde ich dann kurz zum Linksverteidiger umfunktioniert. Vielleicht hat es auch deshalb nicht so lange gedauert.
Okay. Und wie lange bist du schon bei der NOTZ?
Boah, gute Frage. Ich bin jetzt, also in der Sportredaktion bin ich jetzt ziemlich genau 4 Jahre. Mhm. Und bei der NOTZ bin ich jetzt mit dem Volontariat eingerechnet knapp 7.
Okay. Über die NOTZ betreibst du auch einen Podcast, das Brückengeflüster. Da trefft ihr euch wöchentlich und tauscht euch aus. Oder wir haben ja bei uns auch mehrere Podcast-Formate.
Ja.
Und wir haben momentan extreme Probleme, uns während der Sommerpause überhaupt zu motivieren oder zusammenzufinden zwischen all unseren Urlauben zu Podcast-Aufzeichnungen.
Genau, das Brückengeflüster ist der langjährigste Podcast sozusagen der NOTZ. Den gibt's jetzt auch schon seit, ich glaube, 2019. Und wir treffen uns oder wir nehmen alle zwei Wochen inzwischen eine Folge auf, haben aber halt auch, wie ihr eben auch, diverse andere Formate. Also alle zwei Wochen ist sozusagen eine reguläre Folge. Oft mit Gästen zum Beispiel auch vom VfL, also mit Spielern, mit Trainern, mit Geschäftsführer, was auch immer. Aber es können auch mal ehemalige sein. Und dann haben wir jede Woche nach dem Spiel ein Analyseformat, Brückengeflüster-Analyse, das auch im gleichen Feed einläuft. Und wir sind dabei, auch noch ein drittes Format zu entwickeln, wo die Reporter sich unterhalten über Spiele, über Entwicklung drumherum und so weiter. Also da sind wir gerade dran.
Genau, das ist interessant, weil wir haben auch so ein Format jetzt, das läuft jetzt seit 2 Jahren, das ist unsere Redaktionssitzung, also wir nennen sie Redaktionssitzung. Wir haben natürlich noch mehr Redaktionssitzungen, mehr internere Dinge, aber uns ist aufgefallen, es gibt einfach Themen, die wir nicht schreiben würden.
Ja.
Und die wir aber, über die wir gerne sprechen und bei denen wir den Eindruck haben, ja, das bewegt andere auch, die würden das gerne hören, so ungefähr.
Ja.
Deswegen kann ich das empfehlen. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich empfehlen, dass man sowas, so ein Format sozusagen ins Leben ruft.
Mhm.
Kommen wir zum VfL Osnabrück. Wir sind ein bisschen abgeschweift, wir haben nicht so viel Zeit. Saisonvorschau ist zwar Mitte in der Sommerpause immer noch, aber die neue Saison, die kommt schon mit 7 Meilenstiefeln auf uns zu. Wir wollen aber erstmal ein bisschen zurückschauen und diese Saisonvorschau, die hat ja den Oberbegriff Musik sozusagen. Wir befassen uns erst mit der Diskografie, dann dem Management und Produktionsfirma, dann Besetzung und Stagehands und dann gucken wir noch ein bisschen in den Backstage-Bereich und schauen mal, ob es eine kleine Zugabe gibt. Fangen wir erstmal mit der Diskografie an, was ist eigentlich gelaufen und schauen erstmal zurück auf die Zeit seit dem letzten Aufeinandertreffen deines Vereins mit dem FC St. Pauli. Das letzte Aufeinandertreffen, habe ich schon gesagt, das ist das Aufstiegsspiel gewesen, das FC St. Pauli am Millerntor. Da ist der VfL Osnabrück damals schon abgestiegen. Wie war da die Saison des VfL Osnabrück? Schauen wir einmal nochmal in die letzte Zweitligasaison.
Ja, es war im Endeffekt, war das so ein Abstieg auf Raten, wenn man so will. Also man ist mit dem Aufstiegstrainer, man ist ja aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen dann in der Saison 23/24. Man ist mit Tobias Schweinsteiger in die Saison gegangen. Der Aufstieg damals 90+6. Ich glaube, die Szenen sind auch über Osnabrück hinaus bekannt gewesen.
Ja.
Kam ja ziemlich unvermittelt. Dann hatte man so ein bisschen den Eindruck, man hatte Probleme halt so ein bisschen den Kader halt auf Zweitliganiveau zu trimmen. Dann gab es auch mit Schweinsteiger drumherum gewisse Themen oder wo dann zwischen Trainer und sportlicher Führung so Differenzen aufgegangen sind, sage ich mal. Und also die Mannschaft war im Endeffekt, so muss man glaube ich konstatieren, einfach nicht konkurrenzfähig für die zweite Bundesliga auf Strecke gesehen. Ja, den Abstieg konnte dann auch Uwe Koschin dann nicht verhindern, obwohl dann mit ihm die Rückrunde eigentlich relativ solide war und man sagen konnte, hätten wir die ganze Saison so gespielt, dann hätten wir zumindest mal eine Chance gehabt. Im März kam dann noch Geschäftsführer Sport Philipp Kaufmann aus der Schweiz, ein ja ziemlich unerfahrener Funktionär dann eben neu dazu, der sich die Lage dann eben auch angeguckt hat und halt vom obersten Gremium der KGAA, dem Beirat installiert wurde, so als Gegengewicht zum zuvor allein agierenden Geschäftsführer Michael Welling. Kommen wir gleich noch zu, warum ich das erzähle.
Mhm.
Ja, der Aufstieg war am Ende nicht mehr zu verhindern, ist ja auch eine Woche zuvor schon am Millerntor dann eben passiert, mit dem Spiel gegen Schalke, das dann ans Millerntor verlegt werden musste, weil das Stadiondach anfing zu bröckeln über der Ostkurve an der Bremer Brücke. Also es war eine frustrierende Saison, glaube ich, weil dieser 90+6 Ausschlag halt so ein emotionales Ding war und man dann halt relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.
Wenn man sich dann die weitere Entwicklung anschaut, also ihr seid abgestiegen, habt dann in der dritten Liga wieder angefangen, da würde ich ja behaupten, okay, der VfL Osnabrück, der kann dritte Liga, der kennt sich da einigermaßen aus, der weiß auch, wie man mit Abstiegen umzugehen hat. Ist ja nicht der erste Abstieg in die dritte Liga gewesen. Es wurde aber dann doch in der Saison darauf, 24/25, lief es ganz schön schlecht für euch, wenn man sich mal anschaut, so in der Hinrunde, habt ihr lange auf dem letzten Tabellenplatz auch gelegen. Was ist da denn schiefgelaufen?
Nach dieser relativ soliden Rückrunde hat Kaufmann dann den Vertrag mit Koschinat verlängert, nachvollziehbar irgendwo. Auf der anderen Seite hat er aber halt einen Kader zusammengestellt, der mit der dritten Liga ehrlicherweise nicht viel anfangen konnte. Also er hat ein paar Spieler aus der Schweiz geholt, wo er halt eben herkam. Ein Spieler für 150.000 Euro Ablöse aus der französischen zweiten Liga, der kein Wort Deutsch sprach und kein Wort Englisch sprach. Und dann dazu noch so 2, 3 Talente, die an sich ganz gut waren, unter anderem Kofi Amoako, der jetzt beim die Raute trägt. Also es war nicht alles schlecht, was diesen Kader anging, aber es war halt sehr zusammengewürfelt und hatte überhaupt keine Solidität. damit hat Kuschinat auch total gehadert, weil man ihm halt einfach keinen Kader hingestellt hat, mit dem er vernünftig arbeiten konnte, glaube ich. Kuschinat wurde dann im September entlassen, durch Pet Reimers ersetzt, ebenfalls HSV-Vergangenheit, HSV 2 lange gemacht. Auch Reimers jetzt Co-Trainer in Paderborn, hat da nichts auf die Reihe bekommen, weil aber auch nichts auf die Reihe zu bekommen war. Es war irgendwann klar, es hilft halt irgendwie nur noch so ein ganz radikaler Schnitt. Das kam dann auch im Dezember nach einem bodenlosen 0-2 bei Viktoria Köln. Da hat man Kaufmann entlassen, hat Reimers entlassen und Michael Welling, den ich eben auch schon angesprochen hatte, hat dann die Zügel komplett in die Hand genommen und hat eine komplette Kehrtwende gemacht. Hat dann Marco Antwerpen verpflichtet, ja, so ein, wenn man so will, ja, ist ja so ein bisschen verschrien als Bösewicht in der dritten Liga und auch in der zweiten. Also wir haben das genannt Tabula Rasa in der Woche, weil dann eben auch in der Winterpause, die sich dann angeschlossen hatte, der Kader einmal komplett auf links gedreht wurde. 6-7 Abgänge, 6-7 Neuzugänge und am Ende stand eine komplett neue Mannschaft auf dem Rasen.
Ja, du hast den Bösewicht in Anführungszeichen schon angesprochen. Marco Antwerpen als Trainer hat ja durchaus, ja genau, mit Kaiserslautern war das, glaube ich, als er aufgestiegen ist, vor den Relegationsspielen entlassen wurde oder ja, sowas. Ja,
auch mit Braunschweig aufgestiegen, Vertrag nicht verlängert.
Genau. Jetzt kommen wir dann dazu, ihr seid fast abgestiegen unter Marco Antwerpen mit neuen Spielern, wie du ja auch schon dargestellt hast, mit einem besseren Kader habt ihr die Klasse dann noch gehalten, recht souverän dann am Ende, würde ich behaupten. Marco Antwerpen wurde trotzdem entlassen und die überregionalen Schlagzeilen waren Verdacht auf Spielmanipulation. Was ist denn da los gewesen?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Gemengelage. Also jetzt ist es, also aktuell ist es so, nee, man muss, glaube ich, anders anfangen. Marco Antwerpen ist freigesprochen worden von diesem Vorwurf der versuchten Spielmanipulation, zumindest vom DFB. Mhm. Ist nicht gesperrt oder ist erst gesperrt worden, dann im Berufungsverfahren hat seine Seite sozusagen gewonnen. Übrigens gilt das auch für seinen Assistenten Frank Döpper, der dem gleichen Vorwurf ausgesetzt war in Verbindung. Aktuell läuft da noch ein Gerichtsverfahren, was die fristlose Kündigung des VfL angeht. Jetzt letztinstanzlich vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover im November findet das statt. Jedenfalls, also um das einmal kurz zu erklären, Marco Antwerpen hat Druck ausgeübt auf den Athletiktrainer Tim Schütte, um dafür zu sorgen, dass die Spieler Bernd Rieselmann und Theo Janotta, Rieselmann damals ausgeliehen an Blau-Weiß-Lohne, Janotta unter Vertrag bei Blau-Weiß-Lohne, aktuell beide beim VfL, kurioserweise, im Landespokalfinale zwischen dem VfL und Blau-Weiß-Lohne nicht auflaufen.
Oha.
Wobei, man muss Janotta so ein bisschen ausklammern, da ist die Gemengelage nicht ganz sauber, aber Rieselmann ist gesichert, beziehungsweise ist auch in jedem Gerichtsverfahren so rausgekommen. Schütte hat dann letztlich, wie gesagt, auf wochenlangen Druck von Antwerpen und auch Döpper bei Rieselmann angerufen und hat gesagt, wäre gut, wenn du da nicht aufläufst, so ungefähr. Also ich gebe es jetzt wirklich nicht alles wortgenau wieder, aber so, dass die Leute zumindest den Sachverhalt nachvollziehen können. Rieselmann hat diesen Anruf dann auch gemeldet, erst an seinen Berater, dann ging es auch an den VfL und weil er, wie gesagt, Leihspieler des VfL war. Und so nahm die Sache halt ihren Lauf. Interessanterweise haben sowohl Rieselmann als auch Janotta dann im NFV-Pokalfinale auch noch getroffen. Ja, und diese Geschichte war, ja, also es war quasi die Tropfen auf den heißen Stein sozusagen. Also es gab auch vorher mit Antwerpen intern schon Probleme, was so ja persönliche Kommunikation mit einzelnen Spielern anging zum Beispiel. Aber halt diese Geschichte konnte der VfL natürlich nicht auf sich beruhen lassen und hat dann entsprechend auch eine Kündigung ausgesprochen, nachdem ein Bericht von Schütte dann eben auch da war und so weiter. Ja, und die Rechtsstreitigkeiten ziehen sich jetzt schon seit über einem Jahr. Oder seit einem Jahr, ziemlich genau.
Okay, und jetzt wird momentan verhandelt, ob der VfL Osnabrück fristlos kündigen durfte, sozusagen. Aber also der freigesprochen ist Marco Antwerpen vom Verdacht der Spielmanipulation oder der versuchten Einflussnahme.
Freigesprochen ist er, also auch in diesem DFB-Verfahren muss man sagen, also wie gesagt, er wurde erst gesperrt, und also schuldig gesprochen und gesperrt. Und dann beim Bundesgericht wurde das Urteil wieder aufgehoben, also ist, ohne dass irgendwie neue Beweise vorgelegen hätten oder so.
Okay.
Ich war jetzt leider nicht beim Gerichtsverfahren, da waren meine Kollegen, aber also dieses Gerichtsverfahren muss eine einzige Farce gewesen sein. Und trotzdem hat der VfL vom Arbeitsgericht Recht bekommen und blickt der Sache jetzt auch relativ optimistisch entgegen.
Okay. Der Sommer 2025 war nicht nur aufgrund von Marco Antwerpen, aufgrund der Causa Antwerpen, so nenne ich das mal, durchaus bewegend beim VfL Osnabrück. Es gab auch direkt dann im für uns übersetzt Management- und Produktionsfirma, gab es Veränderungen, Trainerposition und sportliche Leitung. Joe Enox ist gekommen als Direktor Profifußball. Jemand, der ja durchaus auch mit dem FC St. Pauli eine Vergangenheit hat, beim VfL Osnabrück lange gearbeitet hat, nicht nur gespielt hat, sondern auch lange gearbeitet hat, dann über Station, ich glaube, Jahn Regensburg ist er gewesen auch, jetzt wieder zurückgekehrt ist, jetzt seit letzten Sommer Direktor Profifußball in Osnabrück ist. Und Joe Enox und ein Spieler, mit dem er sich gerne gekabbelt hat, so auf dem Rasen, Timo Schulz nämlich, die haben dann wieder zusammengefunden. Timo Schulz wurde Trainer beim VfL Osnabrück, was wir hier beim FC St. Pauli natürlich durchaus wahrgenommen haben und wir verfolgen, oder also ich verfolge den Weg von Timo Schulz auch ja seit seiner Zeit beim FC St. Pauli sehr intensiv. Die beiden sind neu gekommen im Sommer 2025. Was hast du erwartet von der Saison damals?
Ehrlicherweise, ich und eigentlich im Grunde so wie jeden Fan, den ich kenne, alle wären zufrieden gewesen, wenn man einfach mal eine entspannte, ruhige Saison gehabt hätte. Mhm. Davor war 90+6, dann Abstieg, dann fast Absturz in die Regionalliga, dann die Antwerpen-Nummer. Also man wollte ehrlich gesagt einfach nur eine ruhige Saison und einfach irgendwie Achter werden.
Und dann machen die das nicht, das ist ja richtig frech von ihnen.
Das kristallisierte sich dann zwar ja später raus, aber... Also ja, das war im Grunde das, wie man in die Saison gegangen ist. Also ich glaube, die Leute fanden oder waren sogar bei Enox Rückkehr nicht unbedingt, also es gab nicht unbedingt riesige Jubelstürme, sage ich mal, weil man mit Enox auch so ein bisschen graue Mausartigkeit verbindet, hier durch seine Trainerzeit, wo der VfL nicht immer schön Fußball gespielt hat und relativ langweilig war, sage ich mal. Und weil es für ihn ja auch ein neuer Job war. Also er war vorher noch nie Direktor Profifußball oder Sportdirektor oder was auch immer, sondern immer Trainer. Mhm. Es ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Also er ist und war hier immer noch Publikumsliebling, seit jetzt genau 30 Jahren im Verein oder mit dem Verein verbunden, sagen wir mal. Und der Rauswurf als Trainer damals war für ihn schon schwierig. Und jetzt zurückzukommen als Sportdirektor oder Direktor Fußball ist ja war schon noch mit Risiko verbunden für ihn persönlich. Was dann aber halt tatsächlich für Optimismus gesorgt hat, war halt die Verpflichtung von Timo Schulz.
Okay.
Auch wenn vorher Köln und Basel als Station jetzt nicht so gut liefen und er da auch, glaube ich, in Situationen gearbeitet hat, die für ihn auch nicht so einfach waren. Mhm. Erstens ein relativ guter Name, keiner von den alteingesessenen Drittligatrainern, sage ich mal. Und dazu hat er halt einfach auf seiner Antrittspressekonferenz einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht. Ihr kennt ihn ja alle und wisst, wie er als Typ auftritt und das kam mir einfach vom ersten Moment sehr gut an. Mhm. Insofern war, glaube ich, schon so die Hoffnung, dass dieses Gespann, das auch eben sehr gut funktioniert und seine Geschichte sehr gut erklärt hat und wie du eben gesagt hast, dass sie sich halt schon als Spieler auf dem Platz gekabbelt haben und jetzt quasi zusammengefunden haben und ja auch irgendwie zwei sympathische Typen zusammen sind, das konnte man sich vom ersten Tag an gut vorstellen, dass es gut funktionieren kann.
Ihr seid denn in die Saison gestartet, das war, ruckelte am Anfang eigentlich, man gab auch ein paar Niederlagen, habt dann irgendwie ganz gut zueinander gefunden, habt dann bis zum Herbst oder bis Dezember sehr gut gespielt, seid dann auch bis Platz 3 schon gekommen, also auf dem Relegationsrang, habt dann, ne, der VfL Osnabrück 3 der 4 letzten Spiele vor der Winterpause verloren und ist dann abgerutscht auf Platz 6 und hat auch nicht ganz so gut gespielt und ist dann aber extrem stark ins Jahr 2026 gestartet. Es gab nur eine Niederlage, ich glaube 3 Unentschieden und der Rest wurde gewonnen und es war am Ende ein völlig ungefährdeter Aufstieg, der auch spielerisch dann richtig gut war. Also ich würde behaupten, ich würde die These aufstellen, korrigiere mich gerne. VfL Osnabrück hat in der Hinrunde irgendwie Fußball gearbeitet noch viel und in der Rückrunde hat der VfL Osnabrück angefangen, richtig guten Fußball zu spielen. Wie ist das denn gekommen? Ist das eine reine Frage des Selbstvertrauens? Haben die Spieler so entwickelt?
Ja, also es ist, glaube ich, vor allem eine Sache, also tatsächlich Trainerarbeit. Also um das einmal kurz einzubringen, Enox hat von Anfang an gesagt, also als er so auf Transferpolitik angesprochen wurde und so, hat er gesagt, Timo Schulz ist unser Königstransfer. Mhm. Und im Nachhinein muss man sagen, dass er komplett recht hatte damit, weil man halt wirklich gesehen hat, wie sich diese Mannschaft ja so Monat für Monat gesteigert hat. Also am Anfang war es, hast du eben schon gesagt, ruckelte es noch ziemlich, weil die Defensive stand, auch auf der Basis aufgebaut, die mehr oder weniger Antwerpen hergerichtet hat, mit einer stabilen Dreierkette. Yannick Müller, für mich der beste Abwehrspieler der dritten Liga im Zentrum. Der VfL hat mit Abstand die beste Defensive der dritten Liga gehabt in der letzten Saison. Die Abwehr stand eigentlich vom ersten Spieltag an. Und nach vorne ging halt gar nichts. Und du hast eben schon die drei Spiele angesprochen, die vor der Winterpause halt verloren gingen, 3 von 4. Also auch in diesen Spielen konntest du eigentlich sehen, dass es offensiv halt schon deutlich besser geworden ist. Robin Meissner kam erst zum dritten Spieltag, das dauerte alles so ein bisschen seine Zeit. Aber gerade so im Spätherbst und Winter konntest du schon sehen, fußballerisch wird das hier immer besser und die Abwehr steht weiterhin so stark, wie sie halt nun mal ist. Und irgendwie hat sich das dann so in die Rückrunde gezogen, dass sie es halt hingekriegt haben, fußballerisch immer weiter drauf zu packen und trotzdem halt diese Stabilität nicht zu verlieren. Und irgendwie, also ich habe das mal so auch geschrieben in einem Text, die Mannschaft hat irgendwie so gespielt, wie Timo aufgetreten ist über die Saison. Mhm. Halt sehr sauber in der Kommunikation, sehr, sehr klar in dem, was man will, was man vorhat und wie Fußball aussehen soll. Und aber halt trotzdem irgendwie mit einer gewissen Lockerheit dabei und am Ende dann noch cool und effizient vorm Tor. Mhm. Also ja, und dazu kamen halt einige späte Treffer, irgendwie die Fähigkeit, auch hinten raus nochmal nachzulegen. Physisch waren sie stark und das, ja, es kam irgendwie alles zusammen. Am Ende die Rückrunde war irgendwie ein perfekter Sturm, wenn man so will.
Wie so ein Rausch, in dem man sich befand, ja. Timo Schulz hatte auch einen sehr spannenden, würde ich sagen, und interessanten Auftritt im Podcast vom Coach to Coach. Da beschreibt er auch sich selbst, wie ich finde, ganz passend und auch auf diese so eine gewisse bodenständige Sichtweise, in der er sagt, ja, ich werd nie ein Trainer sein, der Spieler wie Mbappé oder Messi trainieren kann. Das bin ich nicht. Das reicht nicht dafür, so ungefähr. Aber ich kann trotzdem Fußballer trainieren und versuchen, aus denen das Beste rauszuholen. So, um das mal grob zu übersetzen. Ich glaube, das hat man beim VfL Osnabrück ganz gut gesehen. Auch wenn es da durchaus ja überraschend war, dass man aufgestiegen ist. Ich erinnere mich auch daran, dass ganz am Anfang eher so in so einer Art Drei-Jahres-Plan gedacht wurde. Da ist man jetzt viel schneller gewesen. Leiten wir mal über zu dem Kader. Jetzt muss man natürlich gucken, ihr seid 22, 23, überraschend, hast du schon gesagt, 90+6, aufgestiegen in die zweite Liga. Ihr seid diese Saison, ihr hattet zwar ein bisschen mehr Vorlauf, aber was so Kaderentwicklung angeht, seid ihr auch eher überraschend aufgestiegen. Also so richtig viele hatten euch nicht vor der Saison auf dem Zettel. Drehen wir das mal anders an, wenn wir jetzt uns die Besetzung, die Stagehands sozusagen, Kader und weitere Verantwortliche anschauen. Wer waren denn die Leistungsträger auf dem Rasen in der Aufstiegssaison? Yannick Müller hast du schon angesprochen als Innenverteidiger, der aber auch schon 32, 33 ist.
Er ist jetzt 32, ja.
Zweite Liga schon gespielt hat mit Dresden und da aber auch nicht so herausgestochen ist wie in der dritten Liga. Wer waren da die Leistungsträger in der Aufstiegssaison, außer Yannick Müller?
Ja, eigentlich ist die gesamte Dreierkette zu nennen. Niklas Wiemann, der mit dem VfL auch schon mal zweite Liga gespielt hat, und Robin Fabinski, ein Spieler, der aus der Regionalliga kam und also von Rot-Weiß Erfurt und also war No-Name für uns alle, aber auch vom ersten Tag an komplett überzeugt und mit Sicherheit auch ein Spieler, der aus meiner Sicht zumindest die Bundesliga im Köcher hat. Hoffentlich bleibt er zumindest noch ein Jahr. Bjarke Jakobsen muss man auf jeden Fall nennen. Sechser, so ein Turm, auch schon 32 jetzt, glaube ich, war total kritisch gesehen worden, als Enox ihn verpflichtet hat, weil man sich dann ja natürlich irgendwie so ein bisschen Kicker-Statistik anguckt und, keine Ahnung, mal bei Transfermarkt irgendwie in die Verletzungshistorie reinschaut und so. Und da gab es schon Punkte, wo man gesagt hätte, boah, lass da mal die Finger von. Und Jakobsen kam auch nicht ganz fit nach Osnabrück, aber auch der vom ersten Spiel an war überragend. Also die Ausstrahlung, die der hat, die Kopfballstärke, die der reingebracht hat, die Ruhe war extrem und hat extrem abgefärbt auf die ganze Mannschaft. Und du hast halt vor allem gesehen, was passiert, wenn er halt nicht auf dem Platz steht. Also Timo hat ihn einmal rausgenommen im Landespokal gegen Jeddelo und zack, gegen das Spiel verloren im 2-Elfmeterschießen. Aber es war halt eine komplett andere Mannschaft. Also ohne und mit Jakobs sind zwei ganz unterschiedliche Mannschaften. Und dann hast du in der Offensive hast du Robin Meissner, habe ich eben schon angesprochen, Topscorer geworden, ganz cleverer Spieler, der technisch gut ist, einen super Abschluss hat und ja auch einfach gut in die Truppe gepasst hat. Und Lars Kehl, der den Verein jetzt im Sommer leider verlassen hat, hat seinen Vertrag nicht verlängert, ist zu Darmstadt 98 gegangen. Also ist jetzt gar nicht so unbedingt der auffälligste Spieler immer gewesen, aber halt auch sehr wichtig dafür, das Spiel nach vorne zu tragen, Standards, ja immer mal wieder auch gute Pässe zu spielen. Und darüber hinaus Ismail Badji als Joker, Eigengewächs, Flügelstürmer, mittlerweile auch vom Bundesligisten umworben, hat, glaube ich, 9 Tore geschossen, 8 davon nach Einwechslung oder 7 nach Einwechslung, viele davon auch spät. Das sind so die Säulen, und dazu Torwart Lukas Jonsson 19 Mal zu 0 gespielt. Wird nicht immer oder wird teilweise auch kritisch gesehen, manchmal auch zu Recht, hat jetzt auch einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen. Da wird es spannend, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, das sind so die Säulen des Aufstiegs.
Genau, aus Kiel habt ihr einen Torwart geholt, richtig?
Genau, Jonas Krumrei.
Jonas Krumrei, genau, aus Verliehen, aus Kiel. Lars Kehl, hast du schon gesagt, verlängert nicht. Da hatte Timo Schulz noch die Hoffnung geäußert, dass es doch irgendwie noch ein Fenster gibt, geht zu Darmstadt. Dann, ganz interessant finde ich, dass zwei weitere Spieler auch, auf die werdet ihr nächste Saison treffen, die aber gar nicht so die Rolle gespielt haben bei euch. Das ist, Wiethaupt, der zum KSC wechselt, und Karademir, der nach Bochum wechselt. Sind das Spieler, bei denen du sagst, bei denen hat man so viel Talent gesehen, dass sie auf jeden Fall auch in die zweite Liga gehören? Oder hatte ich das ein bisschen verwundert, dass, mal abgesehen von Kehl, dass sozusagen Spieler aus der zweiten Reihe schon in die zweite Liga, für die zweite Liga interessant sind?
Schwierig tatsächlich. Also bei Karademir, muss ich sagen, hat es mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass er mit dem VfL Bochum halt auch so einen stabilen Zweitligisten, sag ich mal, bekommen hat. Die meiste Zeit, wenn er gespielt hat, also er war meistens hinter Fabinski, vor allem als rechter Innenverteidiger, dann eben nur Ersatz. Fabinski hat aber auch nicht alle Spiele machen können. Aber Karademir hat auch in der Saison zuvor unter Antwerpen hat er schon in der Rückrunde relativ viel gespielt und eigentlich seine Sache immer ordentlich gemacht. Also er ist ein guter Bodenverteidiger, hat Probleme in der Luft, relativ schnell, spielt den Ball aber ungern nach vorne. Viele Vorteile, aber auch viele, viele, viele Nachteile sozusagen fürs Spiel immer gebracht. Und aus meiner Sicht hätte er auch jedem guten Drittligisten gut getan und vor allem hätte es ihm wahrscheinlich auch ganz gut getan, dann eben da auf viel Spielzeit zu kommen, um sich noch weiterzuentwickeln. Bei Wiethaupt gab's, also der ist mehr oder weniger schon seit 4-5 Jahren auf dem Radar von größeren Vereinen. Ist so ein 8er, Box-to-Box-Spieler, dynamisch, kann gut dribbeln, nicht der Größte, aber schon irgendwie ein interessantes Profil. Timo hat zwischendurch auch auf ihn mal ganz gut gebaut, aber dann halt auch mal wieder nicht. Und auch da fehlten so ein bisschen dann am Ende auch die Scorer, die zu einem ja, offensiv orientierten Mittelfeldspieler dazugehören eigentlich. Aber trotzdem, er hat schon ein spannendes Paket und das kann schon interessant sein, auch für Zweitligisten halt mal so eine Wette einzugehen und so einen Spieler ablösefrei zu holen. Der VfL wollte beide behalten. Im Endeffekt haben die sich dann anders entschieden, was für den VfL schade ist, aber für die Spieler war das, glaube ich, die einzige Option, um voranzukommen, sage ich auch mal.
Ein weiterer Abgang, es wird ja noch weitere Veränderungen am Kader geben, dass das Transferfenster ist, das weißt du als Journalist genauso gut wie ich, ist ja immer höllenlange offen und das ist ja für, wenn man Gerüchten nachgehen muss, immer super nervig. Ein Spieler, der letzte Saison extrem viel gespielt hat und wo ich jetzt noch nicht gesehen habe, wenn ich mir eure Transfers anschaue, dass da Ersatz für gekommen ist, ist Frederik Christensen, der verliehen war, Stammspieler gewesen ist bei euch, auch ganz gut beteiligt gewesen am Offensivspiel auch, aber auch recht stabil gegen den Ball. Linksverteidiger, der ist nach Duisburg gewechselt, dritte Liga. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich dachte, okay, als Stammspieler und auch als, würde man von außen sagen, als Leistungsträger von eines Aufsteigers könnte man auch gucken, ob man beim Aufsteiger bleibt. Erstens, wie siehst du ihn? Ist er vielleicht gar nicht so der Leistungsträger gewesen, wie den ich sozusagen von außen gesehen habe? Und ist das die einzige Lücke, die es im Kader momentan gibt in Osnabrück noch?
Also Christensen war ein guter Spieler für die dritte Liga zu 100%, hat viele Spiele gemacht, ich glaube 8 Scorer, 3 Tore, 5 Vorlagen meine ich. War ausgeliehen mit Kaufoption von Bromma Poikana in Schweden.
Ich habe mich nicht getraut, den Namen auszusprechen, ich habe dir das überlassen, es tut mir leid, aber du hast das sehr professionell gemacht.
Also es gab lange die Überlegung, ob man die Kaufoption halt eben zieht oder nicht. Christensen war nicht ganz günstig, wäre zum Beispiel teurer gewesen als Robin Meissner, der für unter 200.000 von Dynamo gekommen ist.
Es ist ein Stil, würde ich behaupten.
Ja, sehe ich auch so 100%. Und Christensen, also es war so ein bisschen Abwägung Preis-Leistungs-Verhältnis im Endeffekt. Ich glaube, man hat ihm die zweite Liga als Stammkraft nicht zu 100% zugetraut und hat dann gesagt, dafür geben wir vielleicht das Geld dann eher nicht aus. Also der VfL ist auf den Schienen eigentlich fast durch, was die Kaderplanung angeht tatsächlich. Sie haben auf der linken Seite haben sie jetzt Tony Leseur, der so ein bisschen auch da reingewachsen ist letzte Saison, auch sehr interessanter Spieler. Und Luca Raimund, der zwar Linksfuß ist, sich aber eigentlich rechts wohler fühlt. Und auf der rechten Seite haben sie Patrick Kammerbauer, den Stammspieler von der letzten Saison, und Konrad Faber geholt. Und die Überlegung von Timo ist jetzt so ein bisschen auch mal zu schauen, ob man mit dem falschen Fuß auf der linken Seite zum Beispiel spielen kann. Also mal Kammerbauer nach links zu ziehen, der sehr spielstark ist, so Situationen von hinten aus dem tiefen Spielaufbau dann eben auch gut lösen kann, um dann eben rechts ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. also ein bisschen asymmetrisch das Ganze auch ein bisschen anzugehen. Diese Überlegung gibt es. Es gibt aber genauso gut die Überlegung, vielleicht spät im Transferfenster nochmal wirklich einen klassischen Linksverteidiger reinzuholen. Das vielleicht dazu. Weitere akute Baustelle ist halt die Offensive. Also es gibt noch keinen richtigen Ersatz für Kehl. Also zumindest so in Ansätzen. Man hat Spieler geholt, die auf der Position spielen können, aber eher so ein anderes Profil mitbringen. Also da fehlt auf jeden Fall noch so ein kreatives Element. Da gab es immer mal wieder auch die Gerüchte um Kofi Tchéré.
An den habe ich gerade gedacht. An den habe ich gerade gedacht, weil der sucht einen Verein und der, also dem würde ich es gönnen, dass er wieder einen Verein findet, auch auf dem Niveau. Das wird super passen.
Genau, und also die Verbindung mit Timo liegt ja auf der Hand. Er ist ablösefrei. Das Profil würde hundertprozentig passen. Vielleicht kommt das auch noch dazu, zumal er sich hat in Osnabrück behandeln lassen, während seiner ewig langen Verletzung. Wir haben eine herausragende medizinische Abteilung. Sebastian Schwermann ist eine absolute Koryphäe und hat auch Tchéré wieder hingekriegt, interessanterweise. Und also Verbindungen gibt's genug. Mal gucken. Mein letzter Stand ist, dass das von Spielerseite aus, dass man da lieber noch ein bisschen abwarten will, was sich da noch auftut. Ja, und was dem VfL auch noch gut hätte, wäre ein zusätzlicher Stürmer zu Meißner und Bernd Rieselmann, der ja vielleicht so ein bisschen mehr Physis, bisschen mehr Größe mitbringt und trotzdem halt gut kicken kann.
Okay, dann schließen wir mit Blick auf die Zeit, muss ich leider ein bisschen Dampf machen. Ich würde mich total gerne noch über die Tchéré-Sache unterhalten. Schließen wir den Bereich Kader. Weitere Verantwortliche, hast du schon gesagt, Koryphäe im Bereich Medizin sozusagen habt ihr bei euch. Möchte ich mit einer Frage diesen Bereich abschließen. Würdest du sagen, dass der VfL Osnabrück im Vergleich zur Saison 23/24 einen zweitligatauglicheren Kader hat?
Gute Frage. Also man kann das tatsächlich, glaube ich, schwer vergleichen, weil die Strategie eine ganz andere ist. Also vor 3 Jahren hatte man dann irgendwie Leute geholt, die 2 Liga schon mal gesehen haben. So John Verhoek hat auch Spieler zurückgeholt, Basti Maldini, Ochi Fried, keine Ahnung, Maximilian Thalhammer. Also in dieser Saison, es gab noch keine einzige Rückholaktion, obwohl auch Dinge auf der Hand lagen, wie Moritz Heyer zum Beispiel von Düsseldorf. Abgesehen von Konrad Faber gibt es noch keinen von so 2. Liga-Haudegen, die da gekommen sind. Also es gibt Spieler, die 2. Liga-Erfahrung mitbringen, ein bisschen zumindest. Aber noch keinen, der da jetzt irgendwie 6, 7 Jahre unterwegs war. Und also ich glaube, es ist eine Mannschaft, die deutlich besser dann eben zu dem passt, was sich der Trainer zum Beispiel vorstellt. Das war auch vor 3 Jahren, glaube ich, nicht so krass. Und dazu ist die sportliche Leitung ein bisschen breiter aufgestellt. Joe Enox hat mit Daniel Latkowski noch einen zweiten Mann an der Hand, der sich auch um Kaderplanung kümmert, als technischer Direktor so ein bisschen Scouting im Griff hat, datengetrieben arbeitet, auch mit KI-Einsatz unterwegs ist. Und also es ist komplett anderes Arbeiten als damals unter Amir Shapourzadeh als mehr oder weniger klassischem Sportdirektor.
Genau, dieses Datending, das ist ja jetzt auch neu im Sommer dazugekommen. Da hörte ich auch von, dass da durchaus die ein oder andere sportliche Entscheidung oder da Einfluss auf die ein oder andere sportliche Entscheidung genommen wird. Schauen wir mal im Backstage-Bereich. Fanszene, Fanthemen, Vereinsleben. Ich würde behaupten, natürlich gibt es immer viele Themen innerhalb von Fanszenen und ich muss es irgendwie runterbrechen, auch aufgrund der Zeit, aber es gibt ein großes Thema, was momentan den VfL Osnabrück beschäftigt. Da gehe ich wieder zurück ins Jahr 2024. Du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Da war im Frühjahr, kam auf einmal die Schlagzeile, Einsturzgefahr, Bremer Brücke gesperrt. Da darf kein Fußball mehr gespielt werden, weil die Ostkurve, glaube ich, weil da extrem Einsturzgefahr war. Wir haben jetzt gerade in Bremen gesehen, wie das aussehen kann dann auch, wenn mal was einstürzt. Das führte dazu, dass der VfL Osnabrück das vorletzte Heimspiel unter der Woche gegen Schalke am Millerntor gespielt hat, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das letzte Heimspiel durften sie dann wieder zu Hause spielen gegen Hertha. Erste Frage, wie wurde weitergespielt? Bremer Brücke ist eigentlich dann wieder offen geblieben, weil da Instandhaltungsmaßnahmen waren. Richtig?
Genau, das Dach über der Ostkurve wurde quasi abgenommen. Schon dann zum letzten Heimspiel gegen Hertha in der Saison, also innerhalb von 2 Wochen, wurde das Dach da abgenommen, was natürlich auch nicht ganz so einfach ist. Da lagen Asbestplatten drauf und so. War schon ein Akt. Und das Ding ist, diese Dachkonstruktion, die da zu Problemen geführt hat, also der sogenannte Holzleimbinder, der da morsch war, diese Dachkonstruktion, die gibt's halt auch über der Süd und der West. Heißt, auch die sind, wenn man so will, tendenziell gefährdet. Da gibt es regelmäßige Prüfungen und so weiter. Das funktioniert jetzt alles erstmal. Aber es ist ja klar, also es war zu dem Zeitpunkt dann von jetzt auf gleich klar, wir müssen da jetzt ran. Und Ja, dann wurde halt nach einem Weg zur Sanierung gesucht und 2 Jahre später, oder nicht mal, 1,5 Jahre später hat der Stadtrat dann das Ding auch durchgewunken.
Ja, okay. Und jetzt, wie ist der Stand jetzt? Man kann das übrigens, das kann man übrigens verfolgen. Ich habe eine tolle Internetseite dazu gefunden, bremerbrücke.de. Da habe ich irgendwie, also da habe ich vorhin viel mehr Zeit verbracht, als ich wollte auf die Vorbereitung dieser Sendung, weil es einfach sehr gut gemacht ist, finde ich, und weil da irgendwie alles irgendwie beantwortet ist und irgendwie das so eine ganz große Lust auf dieses Projekt Stadion. Ja, nennt man Sanierung oder Neubau, weiß ich nicht. Mhm. Also es wird Sanierung, genau, ja. Es wird saniert an Ort und Stelle sozusagen. Aber wann und wie und wo, kannst du uns da schon mehr sagen?
Ja, zumindest zum Wann kann man was sagen. Also erstmal muss man sagen, das Stadion ist jetzt in der Hand der Stadt. Mhm. Also früher gehörte die Stadion KG, gehörte zu 95% dem VfL. Und jetzt ist der VfL da komplett raus. Heißt, die Stadt, der Stadt gehört das Stadion, die Stadt trägt auch die Finanzierung und der VfL muss dann künftig eine Pacht abdrücken, mhm, an die Stadt. Und ja, wann es losgeht, kann man inzwischen relativ genau sagen. Also es wird zum Ende dieser Saison soweit sein. Also man hofft, glaube ich, dass es quasi mit Abpfiff des letzten Heimspiels, dass die Bagger dann anrücken und dass es dann direkt losgeht. Also die Umsetzung, wie es genau ablaufen soll, steht noch nicht ganz fest. Ob man jetzt quasi Tribüne für Tribüne im Schritt für Schritt oder ob man das ganze Ding abreißt und dann quasi, keine Ahnung, ein Jahr Baustelle hat und woanders spielen muss, das steht noch nicht ganz fest, weil der Generalunternehmer noch nicht gefunden wurde. Das müsste jetzt aber in den nächsten Wochen anlaufen, die Ausschreibung und dann eben auch die Findung des Generalunternehmers. Ja, was man sagen muss, die Nordtribüne, die 2008 oder 2009 gebaut wurde, die bleibt erhalten und gibt eben auch die Höhe vor für die anderen 3 Tribünen, die daneben neu gebaut werden.
Okay, das heißt, die Kapazität wird auch erhöht?
Leicht, ja. Also wir haben jetzt an Spieltagen 15.741 Fans im Stadion. In Zukunft werden das wahrscheinlich so 17.200, Pi mal Daumen, sein können.
Entschuldigung, dass ich dir jetzt einmal dazwischen gehe, aber das klingt nach angenehmer Bodenständigkeit, würde ich fast behaupten. Das ist nicht so, wir sind jetzt hier ganz mutig und eigentlich wollen wir in die Bundesliga und bauen hier jetzt ein 35.000er Stadion hin aus dem Baukasten, sondern das ist so, klingt so bodenständig in Richtung, es soll ein Stadion sein, was alles kann, 2., 3. Liga. Wenn wir in die Bundesliga kommen, dann schauen wir, müssen wir das alles nochmal neu diskutieren, so ungefähr.
Ja, das ist so einerseits. Andererseits hätten sich auch viele, glaube ich, ein Stadion gewünscht, dass ich sag mal so 25 bis 25.000 Zuschauer fasst, weil der VfL das vor allem in der 2. Liga schon auch hinkriegt, das dann gut zu füllen. In der 3. ist die Sache dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber in der 2. Liga muss das möglich sein oder ist es definitiv möglich. Das Problem ist halt der Bebauungsplan, der nicht viel mehr zulässt. Also wenn man da schon mal war, als vor allem an der Südwestecke zum Beispiel, da grenzt das Stadion direkt an den Fußgängerweg und dann kommt die Straße. Da ist kein Platz. Und das Stadion kann vor allem an dieser Stelle, aber auch an anderen einfach nicht größer werden. Es darf auch nicht höher werden. Und es gibt da einfach bauliche Grenzen, die kein größeres Stadion an dieser Stelle zulassen. Aber diese Stelle ist für Osnabrücker Fußballherzen heilig. Insofern war auch das dann keine Diskussion mehr.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie an der Bremer Brücke. Ich habe mir
das ist hart
vorgenommen. Ja, es ist wirklich hart. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür.
Das ist jetzt die letzte Chance nochmal vom Umbau.
Genau, das habe ich vor. Im Dezember spielen wir, glaube ich, in Osnabrück, spielt der FC St. Pauli in Osnabrück. Da hoffe ich natürlich, dass anders als Schweinsteiger vor 3 Jahren, dass Timo Schulz dann noch Trainer ist in Osnabrück. habe aber irgendwie das Gefühl, dass das in der jetzigen Konstellation ein bisschen mehr Hand und Fuß hat als in der vor 3 Jahren, als der VfL Osnabrück aufgestiegen ist. Und vor der Verabschiedung möchten wir noch eine kleine Zugabe spielen, hören von dir. Und ich stelle dir einfach die Frage, welcher Song könnte die kommende Saison deines Vereins repräsentieren und warum? Du hast mir, das kann ich glaube ich verraten, du musst dich noch entscheiden zwischen 2 Liedern und jetzt ist es soweit. Du kannst das natürlich hier mit der Öffentlichkeit diskutieren, welche 2 Lieder du haben möchtest.
Ja, ich bin nicht so gut in Entscheidungen, aber kann man ja kurz sagen, ich habe gesagt, so sportlich, wenn es um sportlich geht, so nach dem Aufstieg, habe ich mich für Back in Town von den Beginnern entschieden, aber das Stadion ist halt schon echt ein dominierendes Thema, muss man sagen. Da war ich dann bei Don't Look Back in Anger.
Also beides sehr gut. Also man weiß ja nie, was kommt von der anderen Seite auf so eine Frage. Und als ich gehört habe, du hast dich für die beiden Lieder entschieden oder musst dich zwischen diesen beiden entscheiden, habe ich gedacht, okay, du kannst dich auf jeden Fall nicht falsch entscheiden. Ja. So viel können wir schon mal festhalten.
Wir nehmen die Beginner, weil ihr kommt aus Hamburg, dann bleiben wir dabei.
Sehr gut. Back in Town, das kann ich auf jeden Fall sagen. Willkommen back in Town, VfL Osnabrück, für den FC St. Pauli. Wir sind ja auch quasi back in Town. Nachdem wir so ewig in der zweiten Liga waren, hatten wir sozusagen ja ein bisschen mehr als eine Stippvisite in der Bundesliga. Aber es ist schon so, auch fühlt sich für uns auch so ein bisschen wie ein bisschen nach Hause kommen an, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn wir lieber nach oben als nach unten gucken in der zweiten Liga, ist es dann doch schon so ein bisschen, dass man sagt, okay, zweite Liga, das kennen wir. Da wissen wir ein bisschen, was uns erwartet. Ihr wünscht euch vielleicht eine Saison, tippe ich jetzt mal, bei der man nicht so viel Stress ist. Ungefährdeter, graue Maus, Mittelfeldplatz. Aber tendenziell wird's ja wahrscheinlich eher von der ersten bis zur letzten Spielminute ein Kampf um den Klassenerhalt, richtig?
Ja, alles andere jetzt zu sagen, wäre natürlich völliger Schwachsinn. Also, und eine ruhige Saison wird sowieso im Endeffekt nie. Also ich bin jetzt, was habe ich gesagt? Ich bin jetzt ziemlich genau 4 Jahre Sportreporter für die Notz und es war wild. Und das ist noch sehr milde ausgedrückt. Wir nehmen es so, wie es kommt. Wenn es der Klassenerhalt wird, ist es, glaube ich, ein riesen Erfolg. Und ja, wenn nicht, wird es halt wieder einen Neustart geben. Also inzwischen bin ich da fast ein bisschen abgestumpft, was blöd ist für Fußballfreunde.
Ja, okay. Ja gut, aber 2 Aufstiege, 1 Abstieg in 4 Jahren, das macht was mit einem, das glaube ich auch. Ich wünsche euch und dir natürlich auf jeden Fall, unabhängig von Ergebnis, viel Spaß in der Saison und hoffe, dass ihr genau Ziele erreicht. Da drücke ich euch die Daumen auf, weil natürlich mit Timo Schulz, ein alter Bekannter, bei euch an der Seitenlinie steht. Da schaue ich natürlich extra gerne drauf. Freue mich auf die Bremer Brücke und bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, Malte.
Danke, hat Spaß gemacht. Und euch natürlich auch viel Erfolg.
Jetzt muss ich mir hier noch eine richtige Verabschiedung überlegen von diesem Format. Ich weiß nicht, wo Yannick das hier eingruppiert, ob das vor oder nach, was weiß ich. Vielleicht kommst du zwischen Dresden und Cottbus.
Nee. Schwieriges Sandwich.
Schwieriger Sandwich, würde ich auch sagen. Ihr werdet es sehen. Und wir freuen uns auf die Saison. Vielleicht hören wir ja dich auch wieder, wenn wir dann gegen den VfL Osnabrück Ende des Jahres spielen. Bis dann, Malte. Ciao.
Sehr gerne. Ciao.